Unser Anfang und unser Ende, alle unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Sonntag, der heißt 70 Tage vor Ostern. Das heißt, nun ist eigentlich die Weihnachtszeit gerade gestern vorbei, so kann man sagen. Nun beginnt heute schon der Ausblick auf Ostern. Ja, es beginnt die Osterzeit, so könnte man sagen. Weihnachten, Ostern, es geht so ineinander über. Und heute ist so eine Schnittstelle. Und an dieser Schnittstelle wird ein Kind getauft. Das finde ich sehr symbolisch. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass gerade der Chor, der uns ja schon so eingeführt hat mit einem Lobgesang, dass da die zweite Strophe auf Hebräisch gesungen worden ist. Nun wollen wir gemeinsam singen. Das Lied unter der Nummer 455, wir singen die Strophen 1 bis 3, 455, 1 bis 3. An diesem Sonntag, also 70 Tage vor Ostern, und bis gestern hatten wir noch die Zeit nach Epiphanias. Epiphanias, Heilige Drei Könige, heißt ja wörtlich Erscheinung des Lichts. Epiphanias, das Licht, das auf das Jesuskind scheint. Nicht, Vivian? Kennst du auch? Das Licht, das da drauf steht, der Stern von Bethlehem. Aber das ist dann nicht zu Ende, sondern es scheint schon wieder in der Ferne, so wie die Sonne, die da durch die Fenster scheint, die österliche Sonne, die Auferstehung von Christus. Nicht wahr? Die Geburt und die Auferstehung, das gehört alles zusammen, Licht zu Licht. Und ja, und in dieses Licht hinein, da taufen wir nun ein kleines Kind, Manu heißt es. Und Manu ist das Kind von Frank und Ute Möllmann, geborene Unbehorn. Die Familie wohnt in Quendorf. Dabei ist die kleine Schwester, habe ich schon den Namen gesagt, nicht? Vivian. Und dann sind noch zwei Patinnen dabei, Sandra Feldhus und Melanie Butz. Jesus Christus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wir haben diese Worte gehört, mit denen unser Herr Jesus Christus die Taufe eingesetzt hat. Wir taufen auf den Namen des Vaters. Gott des Schöpfers aller Menschen, weiß auch um das Leben dieses Kindes und bejaht es. Das gibt uns die Gewissheit, dass Gott ihm zugewandt bleibt. Wir taufen auf den Namen des Sohnes. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Er liebt sie, er gibt sie nicht auf. Darum ist auch die Zukunft dieses Kindes hell. Wir taufen auf den Namen des Heiligen Geistes. Er weckt in uns den Glauben und stellt uns in die Gemeinschaft seiner Kirche. In ihr soll auch dieses Kind leben. Die Taufe mit Wasser gibt ihm die Zusicherung: Du bist eingetaucht in die Liebe Gottes, in seine Vergebung, in seine Verheißung. Bevor wir nun das Kind Manu auf den Namen des dreieinigen Gottes taufen wollen, wollen wir gemeinsam unseren Glauben bekennen. Und dazu möchte ich Sie bitten, sich zu erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So, können Sie dann? Ich möchte euch also nun fragen, die Eltern und die Patinnen, wollt ihr, dass dieses Kind, das Manu Möllmann, auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird? So antwortet ja.
Ja.
So, dann kommt ihr, ja, Vivian auch. Manu Möllmann, weil Gott dich lieb hat, taufe ich dich auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes und auf den Namen des Heiligen Geistes. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen. Nochmal, wir beide. Na gut. Der Herr, der das Leben will, der segne dich auf all deinen Wegen. Amen. Lasst uns beten. Gütiger Gott, das Zeichen der Taufe, das auch wir empfangen, das Wasser, mit dem wir gereinigt werden wollen, das wünschen wir uns von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde und auch in diesem Moment, Herr, gib uns und schenk uns Vergebung für unser Leben, reinige unser Leben, dass wir auf einen guten Weg finden, den Weg deiner Gerechtigkeit. Und so möge es auch bei Manu sein, mögest du diesem Kind alles, alles Gute, viel Glück im Leben und deinen Segen, deine Gnade gewähren durch das Wasser dieser wunderbaren Taufe, die du uns durch Christus geschenkt hast. Amen.
lese die Abkündigung. In unserer Gemeinde möchten getraut werden Bernd Brüning und Anna Brüning, geborene Lohmann, aus Soddendorf. Die Hochzeit findet am 1. März um 16.30 Uhr in unserer Kirche statt. Aus unserer Gemeinde sind verstorben und bestattet worden Hendrik Jan Schraten im Alter von 88 Jahren. Er wohnte in der Bahnhofstraße 9 in Nährlage. Johann Heinrich Dove im Alter von 85 Jahren. Er wohnte zuletzt im Annaheim, davor im Dollenweg 19 in Schüttorf. Der Apostel Paulus spricht: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Wir wollen stille sein. Sie sind herzlich eingeladen zum Turmcafé im Anschluss an diesen Gottesdienst. Ebenso zu den Veranstaltungen der kommenden Woche. Sie finden sie im Gemeindegruß abgedruckt, in den Schaukästen der Kirche und auf der Homepage unserer Kirchengemeinde. Am 2. Februar ist Herr Pastor Johannes de Vries mit 308 Ja-Stimmen, 2 Nein und 5 ungültigen Stimmen zum Pastor unserer Kirchengemeinde gewählt worden. Gegen die Ordnungsmäßigkeit der Wahl kann jedes wahlberechtigte Gemeindeglied innerhalb von 2 Wochen nach der ersten Bekanntmachung des Wahlergebnisses, also noch bis nächsten Sonntag, Einspruch beim Moderam des Synodalverbandes erheben. Am kommenden Sonntag findet wieder ein Frühlingsbazar im Gemeindehaus statt. Es werden Glückwunsch- und Konfirmationskarten und viele Frühlingsartikel angeboten. Die Bastelgruppe lädt sie zusammen mit dem Akkordeonorchester Schüttorf zu Kaffee und Kuchen in das Gemeindehaus ein. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie dem Gemeindegruß. Durch Kollekten, Klingelbeutel und Barspenden kamen 605,48 Euro zusammen. Allen, die dazu beigetragen haben, herzlichen Dank. Die einzelnen Spenden und den Verwendungszweck entnehmen Sie bitte den Aushängen in den Türen und im Turm. Die Kollekte heute am Ausgang ist für die Aktion Kirchen helfen Kirchen bestimmt. Gott segne Geber und Gaben. Wir singen nun Lied 268 von 1 bis 5. Während des Liedes sammeln wir für die diakonischen Aufgaben in unserer Gemeinde.
mitten zwischen Weihnachten und Ostern, möchte ich Ihnen gerne einen Text vorlesen aus dem Johannesevangelium. Dieser Text steht in den sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Und das ist das Kapitel 15 und es sind die Verse 9 bis 15. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Diese Stelle ist, finde ich, die Mitte. Genau wie heute, die Mitte zwischen Weihnachten und Ostern. Es ist die Mitte zwischen Gott und den Menschen. Es ist die Erklärung Jesu schlechthin für uns. Er sagt dieses im Grunde genommen in einer Situation schon schlimmsten Leids. Er sagt es in einer Situation, in der eigentlich klar ist, dass er nicht mehr leben wird. Eigentlich klar ist, dass Trauer über sie kommen würde. Eigentlich klar ist, dass das Leben jäh und grausam enden wird. In diese Situation hinein kommen Worte wie Freude und Freundschaft. In eine Situation hinein, wo wir Menschen und diejenigen von den Freundinnen und Freunden Jesu, also die sogenannten Jünger, die das schon ahnten, wo wir Menschen geneigt sind zu fragen, warum? Warum lässt Gott das zu? Jesus lässt diese Frage eben nicht zu. Er sagt etwas ganz anderes dazu. Er sagt, ich möchte euch ein Gebot mit auf den Weg geben. Das, was ich von meinem Vater erfahren habe, das sollt ihr tun. Ihr sollt einander lieb haben. Wenn ihr das tut, dann seid ihr meine Freunde. Meine Freunde. Und darüber muss man sich klar sein, was das jetzt bedeutet, meine Freunde. Das schreibt nicht irgendwer, das schreibt Johannes. Ein Christ der ersten Zeit. Ein Mensch, der beseelt ist, beseelt nicht nur von dem Gedanken, sondern von dem Heiligen Geist durch und durch durchdrungen von einem Geist, der ihm sagt, dieser Christus ist der Auferstandene, er ist der einzige Sohn Gottes. Durch diesen Christus erfahren wir Gott. Dadurch erleben wir ihn. Gott ist nicht irgendwo. Er ist nicht auf einer fernen Sonne, deren Strahlen nur wenig Wärme spenden. Gott ist bei uns. Gott ist unter uns. Gott ist sogar in uns. Gehört unmittelbar zu uns. Das war das Leben Jesu. Der Sinn seines Lebens. Nicht, das den Menschen intellektuell zu vermitteln, wortmäßig klar zu machen, Gott ist ja bei euch. Nein, das zu leben, zu leben, zu leben, dass dieser Gott zu uns immer gehörte, zu uns gehört und zu uns gehören wird. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Dieses Wort, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber sage ich, dass ihr Freunde seid. Wissen Sie, was das bedeutet? Wenn wir doch mit Johannes glauben, dass Jesus mindestens eine Repräsentation Gottes ist, mindestens das, und mit Johannes auch glauben können, dass es sein Sohn ist, dass durch Gott, durch Jesus Gott offenbar wird. Wenn wir also das glauben, dann geht es hier nicht nur darum, dass der Jesus von Nazareth seine Freundschaft anbietet, so nach dem Motto, jetzt könnt ihr ruhig du sagen, ich bin ja euer Freund. Nein, er will ganz was anderes sagen. Er will sagen, dass Gott Freund ist. In ihm geschieht dies. So sieht es Johannes. In Jesus Christus geschieht die Freundschaft Gottes. In seinem Leben, in seinem Sterben, in seiner Auferstehung. In all seinen Wundern, in seinen Heilungen, in seiner Erniedrigung, in seiner Erhöhung. In ihm geschieht Freundschaft. Und die Begründung, die finde ich mystisch und wunderbar. Die Begründung ist nämlich, ein Knecht, jemand, der untertan ist, der weiß nicht, was sein Herr tut. Also in dieser Vorstellung, dass Gott da oben ist und uns gewissermaßen an den Fäden hat und wir nur die Marionetten sind, dann wissen wir natürlich nicht, was Gott tut. Wir müssen nur zappeln. Und das will Jesus nicht. Das will auch Gott nicht. Das ist Menschenwerk, dieser Glaube. Es ist die Vorstellung von Tyrannei und Herrschaft, die übertragen wird auf einen Gott, der oben ist und uns zappeln lässt. Und dann stellt man sich vor, er sagt zu den einen, die sollen es gut haben, und zu den anderen, die sollen es schlecht haben, macht dann mal so einen Daumen hoch und dann mal wieder einen Daumen runter. Und was erleben wir nicht alles? An Freude, aber auch an Unglück und Leid. Und man fragt sich doch manchmal, wieso, womit haben das die oder die denn verdient, dass sie so schrecklich krank werden müssen? Grausam sterben, jahrelang dement. Womit haben die das denn verdient, dass ein Mensch, eine Frau, die so gläubig ist, deren Mann dann stirbt und dann ihr Kind erschlagen wird, womit haben die das denn verdient? Wissen Sie, diese Fragen, wisst ihr, diese Fragen, die kommen aus diesem Aberglauben, aus dieser Vorstellung, da oben ist einer, der lässt die Puppen tanzen, so ganz nach seiner Willkür. Eine schreckliche Vorstellung. So haben natürlich zu allen möglichen Zeiten, zumindest solange es Herrschaft von Menschen über Menschen gibt, solange es eben das Paradies nicht mehr gibt, haben Menschen immer diesen Irrglauben weitergetragen. Er hat auch eingehalten in manche Stellen der Bibel. Aber es hat doch immer wieder die Propheten gegeben. Es hat doch immer wieder die Schriftsteller der Bibel gegeben, die Gott ganz anders erlebt haben. Die Gott erlebt haben, ich möchte es mal so sagen, auf einer horizontalen Ebene. So wie Mose, der gestritten hat mit Gott. Hast du nicht ihnen gesagt, als er Gott sagen hörte, nun, da sie dieses Stierbilder anbeten, will ich sie nicht mehr haben, will dieses Volk vom Erdboden vertilgen. Hast du nicht gesagt, sagt Mose, hast du ihnen nicht gesagt, den Ägyptern, dass du dieses mein, dein Volk zu einem großen Volk machen willst? Da hatte Gott ein Einsehen, heißt es. Wir sehen also, dieser Gott ist ein Gott, der mit sich reden lässt, der mit sich streiten lässt. Es ist ein dialogischer Gott, kein monologischer, keiner, der einfach Entscheidungen trifft und damit hat sich's. Und erst recht kein Gott, der die Menschen in die Irre führt oder gar sein Volk in die Gaskammern. Auf der Wannsee-Konferenz, zur selben Zeit, wo unsere Jungs so brutal hin
gemacht wurden, hingemordet wurden und natürlich auch gemordet haben in diesem schrecklichen Krieg in Stalingrad. Zur selben Zeit auf der Wannsee-Konferenz saßen sie zusammen, die Obernazis, ließen sich köstlich bewirten und planten, wie sie 40 Millionen Juden industriell vernichten könnten. Das ist doch nicht Gott. Das ist das Gegenteil. Das ist teuflisch. Es ist auf jeden Fall nicht Gott. Gott macht das nicht. Gott ist was anderes. Und das sagt Jesus in dieser Zeit. In dieser Zeit, wo er weiß, dass er leiden muss und sterben muss. Wo er aber weiß, dass sein Vater ihn liebt. Trotzdem liebt, auch durch das Leid hindurch. Da sagt uns Jesus jetzt, genau in dieser Situation, sagt uns Jesus, ihr seid meine Freunde. Also letztlich, ihr seid die Freunde Gottes. Ihr seid Freunde Gottes. Ein Knecht, ein Untertan weiß nicht, was sein Herr tut. Das bedeutet im Umkehrschluss, jetzt wo wir Freunde sind, wissen wir, was Gott tut. Ist das blasphemisch, was ich gerade gesagt habe? Blasphemisch? Überheblich? Wenn ich sage, wir wissen, was Gott tut? Ich finde nicht. Ich halte das für ganz menschlich. Und ich halte es auch für ganz göttlich. Wir wissen, was Gott tut, weil es Christus gegeben hat und gibt. Durch Christus erleben wir Gott. Durch Christus wissen wir, was Gott tut. Und was tut Gott? Was ist es, was Gott tut? Gott tut alles das, was zu einem gelingenden Leben führt. Gott tut alles das, dass Menschen untereinander sich annähern können und sich lieb haben können. Das hat Christus gelebt. Das ist gewissermaßen sein Testament. Er sagt, ihr seid meine Freunde. Aber das wird nur wahrhaftig, wenn ihr einander liebt. Und so kann ein bisschen später ein Johannes schreiben, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist es also, das Geheimnis. Gott ist die Liebe. Deswegen brauchen wir nicht zu fragen, warum. Warum nur hat Gott das getan? Es ist nicht Gott, der das getan hat. Im Letzten sind es immer irgendwie die Menschen. Sogar auch bei Krankheiten. Es ist immer irgendwo die Menschheit. Gott ist das Gegenteil von allem Elend. Gott ist das Gegenteil von Tod. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, sagt Jesus. Gott ist nicht Hass, nicht Krieg. Gott ist Liebe, Zuversicht, Leben und ein gutes Miteinander. Gott ist Kindschaft Gottes. Gott ist der Zusammenhalt unter den Menschen. Das alles ist Gott. Als Jesus, so steht es im Johannesevangelium, wo wir ja gerade sprechen, als Jesus vor Pilatus, dem römischen Statthalter, steht, da fragt Pilatus Jesus, die sagen, du bist ein König. Und Jesus sagt, das hast du nicht von dir. Bist du es denn? Bist du ein König? Und Jesus sagt, nicht so, wie du denkst. Ich bin ein König der Wahrhaftigkeit. Der Wahrhaftigkeit. Es geht eben um die Wahrhaftigkeit der Liebe. Dass wir wahrhaftig sind. Man könnte es auch so sagen, in dem Moment, wo wir Gottes Liebe wahrhaftig erleben und leben, da erleben wir Gott. Da erleben wir Gott in all seiner Weisheit, in all seiner Güte, in all seiner Barmherzigkeit, in uns und mitten unter uns. Das ist Gott. Gott ist unser Freund. Ich finde das ganz wichtig, dass wir das immer mehr begreifen. Ich gebe zu, das ist ein Prozess, auch bei mir. Ich habe auch mal anders geglaubt, aber ich komme immer mehr dahin in diesem Leben zu sagen, Gott ist nicht dies oder das, sondern Gott ist das eine, die eine gute Ausrichtung im Leben, das eine, das gute Miteinander, die Liebe unter den Menschen. Und so haben wir das Wasser mit der Taufe, so haben wir Manu gerade getauft. Weil Jesus, als er selber getauft wurde und die Menschen zu taufen begannen und dann die Christen wieder Menschen getauft haben, davon beseelt waren, dass es das gute Leben gibt in der Reinigung des Menschen von aller Sünde, von aller Schandtat, von allem Bösen, von allem Schlechten, was er in sich hat und was er um sich hat und was er wieder annimmt und immer wieder weitergeben will. In dieser reinigenden Kraft erleben sie Gott. Gott im Wasser, im heiligen Wasser der Taufe. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle gute Menschen sind. Wenn wir alle jetzt mal getauft sind und uns vielleicht auch wieder taufen lassen, dann gute Menschen sind. Wir werden immer in diesen Widersprüchen bleiben, da dieses Leben, in dem wir leben, widersprüchlich ist, es Gutes und Böses gibt. Aber im Erfahren des Gottes, der die Liebe ist, entsteht in uns und um uns und unter uns eine mystische, eine geheimnisvolle Kraft der Verbindung zu Gott, die so wirkt, dass wir eben unsererseits Gutes bewirken können. Das möchte ich euch wünschen. Auch euch mit eurer kleinen Manu. Ich möchte euch wünschen, dass dieses Leben, was Gott uns schenkt, euch in dem Kind geschenkt hat, dass dieses Leben zu einer heiligen Kraft werde, zu einer Kraft, worin wir Gott wie Christus selbst und in Christus erfahren als einen liebenden Gott, der uns nicht einfach eine Freundschaft anbietet, sondern der es ist, der unser Freund ist. Und das kann ich jedem verzweifelten Menschen sagen. Das kann ich jedem trauernden Menschen sagen. Und wenn die Trauer und die Verzweiflung noch so groß ist, kann ich sagen, in all die Trauer hinein, in all die Verzweiflung hinein, gibt es das Hineinstrahlen der Liebe. Wie oft haben wir das, dass Menschen nach langer, langer Krankheit sterben und dass dann auf dem Blick zurück zuerst mal diese Jahre der Krankheit sind, die Verzweiflung, die Trauer ist. Und man hat gar nicht mehr im Blick, dass das Leben insgesamt ein ganz anderes Leben war. Dass das Leben insgesamt eben auch Liebe hatte. Dass da zum Beispiel auch Kinder oder Enkelkinder waren oder eine Schwester, ein Bruder oder auch zumindest Mütter, Großeltern, Väter. Generationen vor uns, die auch getragen waren von Hingabe und von Liebe. Richten wir den Blick darauf, dann sagen auch so manche trauernde Familien, Angehörige, sagen dann, ja, es stimmt. Gott hat uns in unserem Leben auch viel Liebe, viel Licht, viel Schönes geschenkt. Und wenn es denn ganz glaubende Menschen sind, oder wenn sie vielleicht auch in diesem Moment zum Glauben finden, dann sagen sie, das bleibt. Das bleibt in Gott. Diese Liebe bleibt. Und wir werden sie erleben und immer wieder erleben. Und einst, weil Gott nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden ist, wird Gott das, was in diesem Leben gehofft, geglaubt, geliebt wurde, wieder zusammenführen. Wird die Liebe wieder eins machen. Das ist der größte Trost im Leben und im Sterben. In dem Sinne gehöre ich ganz zu Christus. Ich bin nicht sein Besitz, ganz bestimmt nicht, aber ich gehöre zu ihm. Wie Christus sagt, ich bin dein Freund. Gott ist unser Freund. Und wir sind Freundinnen und Freunde Gottes. Wir gehören zusammen. Aber dialogisch, versteht ihr? Da ist keiner Befehlshaber. Da ist immer ein Miteinander. Es ist schon geheimnisvoll. Das heißt ja mystisch. Und ich glaube, dahin müssen wir kommen. Zu einem mystischen Erleben Gottes. Zu einem Erleben Gottes als die Mitte unter uns, als unseren Freund. Dann kommen wir weg von der ewigen Fragerei, warum hat Gott das oder dies zugelassen? Bevor wir solche Fragen stellen, müssen wir fragen, warum haben die Menschen das zugelassen? Zuallererst aber müssen wir fragen, was ist Gott? Und die Antwort ist in Christus die Liebe, die Mitmenschlichkeit, die Mitnatürlichkeit. Mit der ganzen Schöpfung. Immer ist es Gott, der in allem lebt, der überall ist, wo das Wunderbare des Lebens existiert. Auch im Kosmos. Überall ist Gott. Aber wir kleine Menschen, was können wir denn tun? Wir erleben es in dem Schönsten, was wir haben. Und das ist die Liebe. Das ist die Liebe in der Ehe, in der Freundschaft, unter Geschwistern, hier in unserer Gemeinde. Es ist das Für und das Miteinander. Hier erleben wir Gott. Und so hat Christus gelebt. Das bedeutet Christus. Christus hat gelebt, weil in ihm Gott und das Göttliche gelebt hat und lebt. Weil er es verkörpern wollte. Das hat Johannes gemeint, wenn er sein Evangelium beginnt mit dem Satz, am Anfang ist das Wort. Und das Wort ist das Leben und das Leben wird das Licht der Menschen. Die Finsternis hat es nicht begriffen, klar, die nicht. Interessiert mich auch gar nicht. Mich interessiert das Licht. Ihr seid interessant. Eigentlich alle Menschen, natürlich, weil alle Menschen haben irgendwo Licht. Aber das ist doch interessant. Es ist doch nicht interessant, immer gegen etwas zu kämpfen, sondern für etwas zu ringen. Das Licht anzunehmen. Es in einem stark zu machen, füreinander da zu sein, die Liebe zu leben, mystisch zu erleben. Es ist da. Es ist da. Wir müssen das gar nicht herstellen. Wir müssen es nur, ich möchte mal sagen, annehmen, so ein bisschen stärker machen unter uns. Ja, vielleicht sind wir sowas wie Katalysatoren, nicht? Es entwickelt sich dann auf eine wunderbare Weise. Verstehen Sie diese Sätze, wenn ich das noch einmal Ihnen vorlesen darf? Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, damit meint er das Gebot der Liebe, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte, bleibe ich in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage nicht mehr, dass ihr Knechte untertanen seid, denn ein Knecht, der weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Amen.
Wir wollen jetzt gleich das Lied 651 singen. Wir hatten das anlässlich einer Trauerfeier in der vergangenen Woche schon mal gesungen. Und mir ist das Lied sehr zu Herzen gegangen, weil ich nochmal daran denken musste, dass es 1942 war, als der Jude Ben-Shurin in Jerusalem in einem Haus saß und daran denken musste, dass seine Familienangehörigen in den Konzentrationslagern in Deutschland hingerichtet und vergast wurden und gefoltert wurden. Und er sieht im Innenhof des Hauses oder der Hausanlage einen kleinen Zweig, der Blüten treibt. In den südlichen Ländern sind es gerade die Mandelbäume, die dann weiße Blüten zuallererst tragen. Und er dichtet dieses wunderschöne Lied und denkt bei sich, Freunde, nicht, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt. Ein wunderbares, tröstendes Lied, selbst in schlimmster, in traurigster Zeit zu erleben, dass die Liebe und darin eben und damit Gott bleibt. Lass uns dieses schöne Lied miteinander singen, 651.
Der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht dein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt, dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, achtet die es nicht gering in der trübsten Zeit. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht. Doch des Lebens Blüten sie leicht im Winde weht. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben sieht.
Lasst uns beten. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass deine Liebe bleibt? Wie wunderbar. Sie bleibt nicht nur, sie ist und sie war und sie wird sein. Deine Liebe. Die Liebe, die uns auch treibt, wie die Blüten, uns wieder zum Erblühen, zum Lachen bringt, auch in der trübsten Zeit. Heute haben wir viel zu lachen. Ein Kind wurde getauft. Wir freuen uns mit der Familie. Wir freuen uns über das Wasser. Das Wasser als die reinigende Kraft. Eigentlich schon das Wunder für sich, das Wasser. So, lieber Gott, danken wir dir. Sind wir dankbar für das Leben, das du uns geschenkt hast. Für alle wunderbaren, heilenden, liebevollen Kräfte. Wir wissen, dass wir nicht im Paradies leben. Wir Menschen haben es irgendwann verwirkt und geben auch die Schuld, das Schlechte, das Böse fort und fort von Generation zu Generation. Aber Christus ist der Überwinder. Und mit diesem, deinem Überwinder, lieber Gott, wollen wir uns ranmachen, immer wieder ranmachen, das Schlechte, das Böse zu überwinden, indem wir das Gute stark machen. Wie in jedem Kind und in jedem von uns und in dem Kind in uns. Und so bleib bei uns.
Tröste uns, gib uns Hoffnung, Mut und immer wieder deine Liebe, denn die Liebe ist die größte unter ihnen. Und so sei du auch bei den Verzweifelten, bei den Menschen, die traurig sind um ihre Verstorbenen, bei den Kindern dieser Welt in Krieg und Not und Hunger. Wir denken an sie, wir wollen tun, was wir können. Hilf uns zur Hilfe. Gemeinsam wollen wir beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich möchte noch einladen, ist doch richtig, ne? Ja, zum Turmcafé. Und möchte Sie jetzt, ach ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Können wir doch mal eben klatschen, ne? Für euch. So schön gesungen. Ganz herzlichen Dank an die Chorgemeinschaft. Jetzt wollen wir nochmal wieder zusammen singen unser Segenslied aus dem Liederheft, Lied Nummer 120. Und das ist ja nur ein kurzes Lied, dazu möchte ich Sie bitten, soweit Sie können und mögen, sich zu erheben. Unser Gott segne unseren Ausgang und unseren Eingang. Er behüte und beschütze uns auf all unseren Wegen und er gebe uns die Kraft, seine Liebe anderen Menschen liebend weiterzugeben. Amen.
Kreuz.